SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Als wolle er die ganze Welt umarmen. Christus breitet die Arme aus. Was für ein eindrückliches Zeichen hoch über der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro. Vor 90 Jahren wurde die Erlöserstatue eingeweiht. Unsere Rio-Korrespondentin Anne Herberg gratuliert.
Sie ist zwar nur die drittgrößte Christusstatue der Welt, aber bei weitem die berühmteste. Vor 90 Jahren wurde der Cristo Redentor, die Erlöserstatue, auf dem Corcovado-Berg hoch über Rio de Janeiro eingeweiht. Gebaut nach Plänen des brasilianischen Bauingenieurs Heitor da Silva Costa. Umarmt der Cristo seitdem mit seinen ausgebreiteten Armen die Cidade Maravilhosa, die wunderbare Stadt. Und deren Bewohner besingen und feiern den Cristo, wie es sich gehört, mit einem Samba-Ständchen.
Uma cidade de beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara.
30 Meter ist die 1000 Tonnen schwere Art Deco-Statue hoch und steht auf einem 8 Meter hohen Podest. Der Cristo gilt als eines der 7 Weltwunder. Nach Corona-Zwangspause ist er nun auch wieder geöffnet für Besucher aus aller Welt. Gefordert wird allerdings Mundschutz und ein Impfnachweis. Allerdings verläuft sein ehrwürdiger Geburtstag nicht ganz ohne Konflikte. Zwischen der staatlichen Umweltbehörde ICM Bio und der Erzdiözese von Rio, der das Grundstück auf der Corcovado-Spitze gehört und die das Monument verwaltet, kommt es seit Monaten zu Streitigkeiten. So plant die Behörde, Restaurants und Shops am Monument an die Privatwirtschaft abzutreten. Die Kirche dagegen pocht auf ihre alleinige Zuständigkeit. In den vergangenen Wochen hatte ICM Bio Mitarbeitern der Erzdiözese mehrfach den Zugang zu dem Monument verweigert. Impfschutz hin oder her.
Vivo Cristo Redentor!
Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, viele Familienfeste mussten in den vergangenen anderthalb Jahren verlegt werden. Ein besonderes Familienfest findet an diesem Wochenende in Ludwigshafen statt. Da wird nachgefeiert und zwar feiert die Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche ihren 25. nach. So ganz allmählich haben sich ja auch Bischöfe ihre Forderungen nach einer Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche, nach mehr Demokratie, nach einer neuen Sexualmoral zu eigen gemacht. Unsere Reporterin Birgit Baltes hat mit Christine und Norbert Lindemann aus Neustadt an der Weinstraße so rumgesprochen, die von Anfang an dabei sind.
Die ehemalige Grundschullehrerin Christine Lindemann ist überzeugte Christin und Kirchenmusik begeistert. Sie erinnert sich noch gut, wie sie und ihr Mann 1997 beim ersten internationalen Treffen der Bewegung in Rom waren.
Das war so eine Euphorie. Stellen Sie sich vor, da kam ein Flugzeug mit lauter spanischen Jugendlichen. Ja, die haben also mitgemacht. Leider durften wir da nicht in die Kirchen rein. Und dann haben wir auf dem stinkigen Markt in Rom mit allen Ländern, die da vertreten waren, Gottesdienst gefeiert.
Vertreter der Reformbewegung wollten Papst Johannes Paul II. Damals ihre Anliegen überreichen. Doch der habe sie nicht empfangen. Wachleute hätten den Weg versperrt. Eine Erfahrung, die das Ehepaar als jahrelange Sprecher der Pfälzer Regionalgruppe von Wir sind Kirche immer wieder machen musste.
Wir wurden ausgeschlossen bis zum Speyer aus den Kirchen. Wir durften keine Unterschriften sammeln in der Kirche. Wir durften nicht zum Katholikentag nach Johanneskreuz. Alles mit der Begründung, weil wir kein kirchlicher Verband waren.
Deshalb seien sie und ihre Mitstreiter nach draußen, auf die Straßen und Plätze gegangen, um ihre Botschaft zu verbreiten, sagt der pensionierte Lehrer Norbert Lindemann. So hätten sie sich etwa beim Weinlesefest in Neustadt 1995 am traditionellen Festumzug mit einem eigenen Wagen beteiligt. Außerdem sind sie bis heute jedes Jahr am Tag der Priesterweihe auf dem Domplatz in Speyer, um mit den jungen Priestern und mit Passanten über das Zölibat, Frauen im Priesteramt und die Bedeutung der Seelsorge zu sprechen.
Es soll einfach darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Pfarrer auch richtig eingesetzt werden und dass sie vielleicht irgendwann doch mal heiraten dürfen, wenn sie wollen. Sie müssen es ja nicht.
Die zentralen Forderungen, mit der die Bewegung bereits vor 25 Jahren angetreten war, sind zwar bis heute noch nicht umgesetzt. Allerdings würde immerhin auch innerhalb der Kirche offen darüber diskutiert, so Norbert Lindemann.
Ich bin wirklich voller Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit etwas tut. Denn ohne das Kirchenvolk kann keine Kirche bestehen. Und dass die Bewegung jetzt schon über 25 Jahre existiert, ist ja auch schon ein Zeichen.
Der Liebsten mal kratzfreie Küsse schenken. Dazu soll der Ohne-Bart-Tag morgen animieren. Aber ist das wirklich für einen passionierten Bartträger Grund genug, den Rasierer anzusetzen? Einfach ratzfatz weg mit dem Männlichkeitssymbol? Meine Kollegin Leonore Kratz hat sich in Stuttgart vor einen Barbershop gestellt und sie hat mal richtige Männer gefragt.
Sie haben zwar die Maske auf, aber man kann sehen, darunter herdurch ist so ein sehr schöner, schwarz, bisschen graumelierter Bart. Könnten Sie sich das vorstellen, den Bart abzumachen?
Nein.
Warum denn nicht?
Das soll ich jetzt sagen. Das trage ich seit dem Todestag meines Vaters.
Wow. Ist das auch ein religiöser Hintergrund?
Ich bin griechisch-orthodox. Das hat mit Religion eigentlich nichts zu tun, sondern es ist eine Tradition. 14 Tage nach dem Tod, man lässt sich nicht pflegen halt und pflegt sich nicht selber von Trauer. Dann hat es mir gefallen. Und jetzt will ich noch weitermachen, muss ich sagen.
Also du hast ja jetzt nicht so einen auffälligen Rauschebart wie manche auch im Laden, sondern eher, was ist das, 3 Tage?
Also keine Ahnung, ja, wahrscheinlich.
Kannst du dir auch vorstellen, ganz ohne Bart?
Ja, schon, generell schon, wenn ich Bock habe, aber das mache ich nicht abhängig von irgendwelchen Feiertagen, die jemand ausgedacht hat.
Du hast ja eigentlich auch einen relativ rauschigen, dichten Bart, schwarz-braun würde ich sagen. Könntest du dir das vorstellen, Bart ab?
Nee, da habe ich mich dran gewöhnt, finde es eigentlich ganz gut und ich finde es auch angenehm, mal alle 4-6 Wochen zum Barber zu gehen und ein bisschen Lifestyle, ja.
Bist du da auch ein bisschen eitel oder wieso machst du das?
Ah, ich will nicht sagen eitel, aber ich glaube halt einfach, wenn man sowas macht, dann muss man es auch schön machen lassen, weil sonst kann es auch irgendwann mal ein bisschen chaotisch im Gesicht aussehen und dann sieht man aus wie so ein Baumfäller und das sieht ja dann auch nicht mehr so ganz schön aus.
Bist du der Betreiber hier vom Barbershop?
Ja, genau.
Okay, das ist dein Barbershop. Wie heißt du?
Ja. Janni.
Du hast echt einen mega imposanten Bart. Er ist auch relativ lang, relativ voll, auch noch obenrum so mit Art Schnäuzer.
Für mich hat der Bart was Animalisches, ja, was Männliches. Das ist eine Lebenseinstellung und kein Trend. Weil wenn man zurückschaut in die Geschichte, haben viele Dichter, Denker, Wissenschaftler etc. pp. Alle einen Bart getragen. Auch der Jesus hat einen Bart getragen.
Es gibt ja auch tatsächlich Religionen, religiöse Vorschriften, wo Männer einen Bart zu tragen haben. Wie ist das bei dir hier im Shop? Kommen da auch einige aus religiösen Gründen, weil sie Bart dann haben?
Ja, natürlich, das gibt's auch. Aber es gibt natürlich die meisten Leute, die zu uns kommen mit dem Bart, die tragen den Bart aus Überzeugung.
Vegetarisch oder vegan ist ja im Moment so richtig angesagt. Kochbücher, Koch-Apps, inzwischen sogar Sterne-Restaurants gibt's. Ist aber wohl eher ein mitteleuropäisches Phänomen. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans hat es als Vegetarierin in Kenia wirklich schwer.
Ich bin in Deutschland in einer Gegend aufgewachsen, die manche als Fettfleck bezeichnen. Der wenig schmeichelhafte Spitzname bezieht sich darauf, dass es in meiner Heimat eine hohe Dichte an Schlachthöfen gibt. Wenn die Tiertransporter während des Mittagessens an unserem Haus vorbeirumpelten, konnte einem schon mal das Würstchen im Halse stecken bleiben. Und irgendwann beschloss ich darum, künftig kein Fleisch mehr zu essen. Problemlos war ich über viele Jahre Vegetarierin, bis ich nach Kenia kam. Eine fleischlose Ernährung ist hier eindeutig ein Spleen, der vor allem mit den sogenannten Expats, also den zeitweise im Land lebenden Ausländern wie mir, in Verbindung gebracht wird. Die Kenianerinnen und Kenianer lieben ihr Nyama Choma, auf Deutsch Grillfleisch. In der Hauptstadt Nairobi wird es überall an Straßenständen verkauft. Nach dem Essen lehnen sich alle zufrieden zurück, pulen sich mit einem Zahnstocher die letzten Zähnreste aus dem Gebiss und schauen mitleidig auf meinen Teller, auf dem sich meist nur ein paar Fladen und Gemüse befinden. Ob ich wenigstens Hühnchen essen würde, werde ich dann oft gefragt. Die gelten in Kenia offenbar als laufendes Gemüse. Trotz allem komme ich in Nairobi aber wunderbar als Vegetarierin zurecht. Schließlich gibt es zig Restaurants, die auf verrückte Expats wie mich eingestellt sind und eine große Auswahl in den Supermärkten samt Sojawürstchen und Tofu. Nur auf Dienstreisen wird es schwierig. Je abgelegener die Region, in die ich fahre, desto eingeschränkter der Speisezettel. Und so kam es, dass ich mit knurrendem Magen mitten im Busch bei den Masai saß und es nichts zu essen gab, außer der Ziege, die extra mir zu Ehren geschlachtet worden war. Das Fleisch abzulehnen wäre ein unglaublicher Affront gewesen. Nebenbei war ich wirklich sehr hungrig und so kam es, dass ich beherzt nach einem Knochen griff und daran nagte. Nur das direkt von der Ziege abgezapfte Blut wollte ich dann doch nicht trinken, aber das konnten die Masai verstehen. Das würde es in Deutschland wohl nicht geben, meinten sie, und wunderten sich dann, als ich von westfälischem Blutgemüse mit Backpflaumen erzählte. Das klingt in den Ohren von Masai wohl fast so absurd wie Sojawürstchen.
Die Straßenbahnschaffnerin Hanna Schmitz und der Schüler Michael Berg, ein ungleiches Paar. Inzwischen gehören sie aber zu den am meisten gelesenen Liebespaaren der zeitgenössischen Literatur. Ihre Geschichte hat Bernhard Schlink in seinem Roman Der Vorleser erzählt, der inzwischen in rund 50 Sprachen übersetzt wurde, verfilmt mit Kate Winslet und David Cross. In Tübingen hat Bernhard Schlink jetzt die diesjährige Weltethos-Rede gehalten, die erste nach dem Tod ihres Erfinders, des katholischen Theologen Hans Küng. Andrea Schuster war für uns dabei.
Es war die erste Weltethos-Rede ohne Hans Küng. Bernhard Schlink kannte ihn aus Kindertagen, mochte ihn und widmete ihm seine Rede. Die war sehr philosophisch gehalten und reflektierte die Frage, ob es schlimm wäre, ginge die Menschheit unter.
Das Ende der Menschheit ist, so habe ich zu zeigen versucht, bei aller Furchtbarkeit, allen Zerstörungen und Verletzungen, allem Schmerz und Leid, das es als Geschehen brächte, als Zustand, in dem es keine Menschen mehr gibt, ein Übel nur dann, wenn die Menschheit eine Bestimmung hat, der sie, solange sie existieren kann, gerecht werden muss. Eine der Menschheit verbindlich vorgegebene Bestimmung gibt es nicht. Die Menschheit muss sich selbst bestimmen.
Schlink wuchs in Heidelberg auf, wurde Jurist und lehrte öffentliches Recht an der Universität in Berlin. Inzwischen ist er emeritiert. Mit seinem Roman Der Vorleser hat er sich international einen Namen gemacht. Die Rolle des Menschen in der Gesellschaft, seine Verantwortung, damit beschäftigt sich der 79-Jährige noch heute. In seiner Weltethos-Rede ging es auch um die große Herausforderung des Klimawandels.
Die Holländer lieben ihr von der Klimakatastrophe unmittelbar bedrohtes Holland und die Bewohner der Malediven auch. Das Problem ist eben, dass die Menschen und die Länder und die Völker unterschiedlich betroffen sind und bedroht sind und dass es da eben gilt, eine Solidarität der Menschheit herzustellen.
Fridays for Future, ein erster Schritt? Ja, sagt Schlink. Aber den jungen Leuten rät er dringend, in die Parteien zu gehen, um dort organisiert zu arbeiten.
Bewegungen sind schon recht, aber wenn Bewegungen nicht in Parteien, in Organisationen, in Institutionen münden, bringen sie nichts.
Die drohende Klimakatastrophe verlange unbedingt eine gemeinsame Lösung aller Staaten. Die Menschheit, so Schlink, hat es selbst in der Hand, sich für eine bessere, freundlichere, friedlichere Welt zu engagieren. Spielt Religion da noch eine Rolle?
Also für mich sind alle Religionen mehr oder weniger unbeholfene Versuche, das zu fassen, was sich eigentlich nicht fassen lässt. Aber sie sind mir trotzdem lieb und teuer. Und deswegen ist mir ein Weltethos, das religiös grundiert ist, so lieb wie eines, das säkular grundiert ist. Und wir können natürlich ein Weltethos auch säkular grundieren.
Hans Küng hätte ihm zugestimmt. Auch er als Theologe hatte nur das gelingende Miteinander und die Verständigung der Kulturen im Sinn.
Schwimmen lernen kann Leben retten. Kürzlich hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG Alarm geschlagen, weil in Zeiten von Corona-Beschränkungen keine Schwimmkurse mehr für Kinder stattfanden. Ein Verein in Kaiserslautern hat jetzt in den Herbstferien in Rheinland-Pfalz 2 Schwimmkurse auf die Beine gestellt und finanziert. Und unsere Reporterin Susanne Kimmel hat sich das mal angeschaut.
14 Jungs und Mädchen stehen hier am Beckenrand und können es gar nicht mehr abwarten. Sie machen teilweise ihre ersten Schwimmversuche überhaupt, besuchen alle die Grundschule und sind bis zu 10 Jahre alt.
Und ich finde es halt richtig cool, dass ich endlich mal schwimmen lernen kann. Über die Schwimmnudel zu springen und drunter durchzutauchen. Ich bleib manchmal noch mit dem Fuß hängen.
Ich finde es ganz schön, weil in dieser Corona-Zeit man halt nicht so vieles halt finden kann an so Schwimmkursen und so.
Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist damit aktuell sehr viel größer als das Angebot. Annette Dielmann und Friederike Schmidt vom Inner Wheel Club Kaiserslautern haben deshalb gesagt, wir müssen was tun.
Gerade so in diesem Sommer war auffällig, wie viele Schwimmunfälle auch mit Kindern passieren?
Also dieses Bedürfnis der Eltern haben wir ja auch festgestellt über die Grundschullehrer. Wir sind über die Stadt vorgegangen, über die Schulen vorgegangen, haben ganz gezielt auch angesprochen. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir damit so ziemlich in ein Wespennest gestochen haben. Und mir haben auch jetzt die Mütter hier, mit denen ich gesprochen habe, schon gesagt, oh bitte macht noch irgendetwas weiter, damit das vertieft werden kann oder gefestigt werden kann. Also der Bedarf ist wirklich riesig.
Auf Initiative des Vereins finden daher jetzt in den Herbstferien 2 Schwimmkurse für Grundschulkinder statt, deren Familien die 100 Euro für so einen Kurs nicht so einfach locker machen können. 20 Kinder nehmen teil und werden angeleitet von Sport- und Lehramtsstudenten der TU Kaiserslautern.
In der ersten Stunde haben wir uns erstmal an der Wassergewöhnung rangetastet. Dabei ist es zum Beispiel darauf zu achten, wie reagiert das Wasser, wenn wir uns drin bewegen? Was passiert, wenn wir den Kopf unter Wasser machen? Können wir die Augen da öffnen? Was passiert mit unseren Augen? Schmerzt es vielleicht? Können wir Wasser in den Mund bekommen? Passiert da was? Das sind so die erste Erfahrung, die Kinder sammeln sollen.
Und die haben richtig Spaß im Wasser, während ihre Eltern vor allem erleichtert sind.
Ich finde das unheimlich gut, weil die Kinder haben ja nichts. Und die Möglichkeit, schwimmen zu lernen, gab es ja jetzt die letzten 2 Jahre auch nicht wirklich. Alles ausgebucht wie verrückt. Und das ist super.
Mein Kind wird jetzt im Januar schon 10. Und auch die Sicherheit. Er wird ja gern auf dem Sprungbrett springen. Und ich habe da Angst, weil er noch nicht sehr gut schwimmen kann.
Als Gastarbeiter kamen ihre Eltern oder Großeltern nach Deutschland. Für die deutsche Musikkultur sind sie heute unverzichtbar. Vor allem Kinder aus Einwandererfamilien haben die Hip-Hop-Kultur zuerst für sich entdeckt und stehen heute an der Spitze einer Jugendkultur. Wie stark beeinflusst sie das Erbe ihrer Vorfahren und warum ist gerade Hip-Hop ihre Sprache? Meine Kollegin Mirella Delitzsch hat darüber mit dem Rapper Chefkett und dem Autor und Journalisten Hannes Loh gesprochen.
Never knew. Never knew.
Was gibt's Neues, rappt der Musiker Chefkett in seinem Song Never New York. Dabei spielt er bewusst mit deutschen und türkischen Worten.
Ich habe früher immer gedacht, dass ich die deutschen Zuhörer eher abschrecke oder ausschließe, wenn ich zu viele türkische Worte benutze. Aber ich habe dann gemerkt, die Leute denken sich so, ah geil, so, ah was heißt das Wort? Ah okay, dann benutze ich das jetzt oder ich schlag mal nach oder so.
Chefketts Eltern kamen als sogenannte Gastarbeiter nach Heidenheim an der Brenz. Im Rap ist das keine Seltenheit. Die Mehrheit der Künstlerinnen und Künstler haben Einwanderungsgeschichte, sagt der Autor und Journalist Hannes Loh.
Ich glaube, die Hip-Hop-Kultur hat grundsätzlich so eine Nähe zur Diaspora. Menschen, die sich im Hip-Hop wiederfinden, finden dort ganz niedrige Hürden und Startbedingungen, die einfach optimal sind, wenn man selber gar nicht so viel zur Verfügung hat oder wenn auch diese Kultur der Mehrheitsgesellschaft für dich eigentlich auch keinen Platz vorgesehen hat.
Der Hip-Hop kam in den 80er Jahren von Amerika nach Deutschland. Rap, ein Sprachrohr der Unterdrückten und Benachteiligten, war in den USA stark durch schwarze Künstler geprägt. In Deutschland konnten sich damit auch die Söhne und Töchter der sogenannten Gastarbeiter identifizieren. In den 90er Jahren wird dann auch der Rap Made in Germany kommerziell erfolgreich.
Dann kamen die Fantastischen Vier und die sahen auch sehr deutsch aus und haben ihr Mittelstandsding gemacht, waren erfolgreich mit einer total unpolitischen Platte und haben Rap in den Mainstream gebracht, haben aber der Hip-Hop-Szene ein ganz anderes Gesicht gegeben, nämlich ein weißes deutsches Gesicht, was diese Szene gar nicht so hatte.
Das stellt nicht nur viele Künstler in den Schatten, viele Hip-Hop-Fans mit Einwanderungsgeschichte konnten damit auch nicht viel anfangen. Einige versuchten sich in der Sprache, die sie zu Hause sprachen, zum Beispiel Türkisch. So entstand in den 90er Jahren in Berlin auch eine der ersten türkischsprachigen Rap-Gruppen, Kartell.
Kartell, wir Nummer 1 begürt, Jehennem.
Wir sind ja auch alle aufgewachsen mit Kartell. Es war so die erste türkische Rap-Gruppe und war so Kartell, bir numara en büyük cehennem, den çıkan çılgın Türk. Der Türke, der aus der Hölle kam und da und bla. Und wir denken so, what the fuck, was redet der?
Andere Deutsch-Rap-Gruppen positionierten sich auch klar zu Themen wie Ungleichheit oder Rassismus. Beispielsweise Fresh Family, Microphone Mafia oder Advanced Chemistry mit dem Song Fremd im eigenen Land.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir auch.
Seit den 2000er Jahren ist der sogenannte Battle- oder Gangster-Rap nicht mehr aus der deutschen Musikkultur wegzudenken. Und ob Kool Savas, Assad oder Echo Fresh, wieder sind es viele Künstlerinnen und Künstler mit Einwanderungsgeschichte, die nicht nur den Rap prägen, sondern eine ganze Jugendkultur.
Echo Fresh, Ghetto Chef, Junge, denn es muss sein, Köln. Kalk, Hartz IV, komm in meine Hut rein. Komm und guck, was es heißt, im Block hier zu wohnen. Wo man leben muss von Drogen oder Prostitution. Neo der GD.
Ein Dach über dem Kopf, Heizung im Winter, eine gute Ausbildung für die Kinder vielleicht mal ins Kino. Was als ganz alltäglicher Wunsch daherkommt, ist für viele Menschen purer Luxus. Zum Tag für die Beseitigung der Armut heute haben der Sozialdienst katholischer Frauen und der Sozialdienst katholischer Männer eine Umfrage gestartet unter Menschen, die von Armut betroffen sind und unter Mitarbeitenden. Was brauchst du für ein besseres Leben, war die Frage, und mehr als 400 Rückmeldungen kamen. Heide Mertens vom SKF kennt sie. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, was sie besonders überrascht hat bei den Antworten auf die Frage.
Ob es überraschend ist, weiß ich nicht, aber es ist überdeutlich, dass sowohl die Mitarbeitenden, also die, die unmittelbar mit den von Armut Betroffenen zu tun haben in unseren Einrichtungen und Diensten, als auch die Betroffenen selber sehr übereinstimmend als das Thema, was ihnen am meisten jeden Tag fehlt und das, was ihnen am meisten helfen würde, ihre Situation zu überwinden, haben sie soziale Teilhabe genannt. Das heißt nicht an erster Linie, dass es zu wenig Geld gibt, zu schlechte Wohnungen und zu wenig Arbeit. Das kommt auch. Aber ganz unmittelbar ging es darum, in Gemeinschaft zu sein, in der Gesellschaft mittun zu dürfen, Dinge zu erleben. Diese normale soziale Teilhabe in der Gesellschaft, das stand ganz oben.
Können Sie das ein bisschen genauer sagen, also ein bisschen konkreter? Was haben die Antworten hergegeben, was Menschen erleben in ihrem Alltag, was ihnen konkret fehlt?
Ja, ganz konkret waren es so einfache Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wie gerne mal als Familie essen gehen, Beziehungen pflegen zu können, die Familie besuchen fahren, die Möglichkeit, mit meinem Enkelkind etwas zu unternehmen, zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen. Also die Teilhabe am sozialen Leben, an Gemeinschaft, auch vielleicht in einem Verein mittun zu können. Das fehlt oder das wünschen sich die Menschen am meisten und das wünschen sich auch die Mitarbeitenden für die Menschen.
Ich muss ehrlich sagen, als ich die Rückmeldungen gelesen habe in der Broschüre, die Sie rausgegeben haben, die man im Internet findet, da habe ich wirklich auch schlucken müssen. Sie haben es ja jetzt schon gesagt, ich würde gern mal als Familie essen gehen oder eine Rückmeldung, einen Freund zu haben, die Nähe eines Menschen, eine Umarmung, die Möglichkeit zu haben, mit einem Enkelkind was zu unternehmen im Freizeitpark oder im Schwimmbad. Das sind ja, also jetzt so aus meinem Lebensbereich, eigentlich Sachen, die selbstverständlich sind. Merken Sie, dass da auch die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinandergeht, dass es immer mehr Menschen gibt, die da schlicht und ergreifend keine Möglichkeiten haben, eben am sozialen Leben teilzuhaben?
Ganz bestimmt, weil wenn man mal genau nachrechnet, was so ein Tag im Schwimmbad oder im Zoo kostet, mit vielleicht Fahrtkosten, Eintritt, das Eis, was dazugehört oder so, dann weiß man, das kann sich nicht jeder leisten oder muss lange sparen oder auf andere Dinge verzichten. Aber es kommen ja noch andere Sachen dazu. Manche Menschen fühlen sich so ausgegrenzt und schämen sich, dass sie auch von sich aus sich gar nicht mehr aufmachen, so an solchen Maßnahmen teilzunehmen. Von daher glaube ich, dass hier Politik gefragt ist auf allen Ebenen, also vom Bund, Land und auch in den Kommunen. Schon wenn der Nahverkehr günstiger wäre, würde das ja eine Hürde nehmen.
Solche Aktionstage wie eben heute auch, Sie haben angesprochen, in Dortmund gibt es Workshops mit Betroffenen, Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Solche Aktionstage oder Gedenktage sind ja oft mehr ein Feigenblatt als Startschuss für eine veränderte Politik. Kommt eigentlich die Dringlichkeit des Problems wirklich bei Politikerinnen und Politikern an oder sind die einfach zu weit vom Alltag der Menschen entfernt? Wie ist Ihr Eindruck?
Also das ist das Ziel unserer Veranstaltung und auch dieser Aktion und der Filme und der Broschüre, die wir ja heute veröffentlichen, dass die Politiker das Thema Armut endlich ernst nehmen, dass sie es die Menschen in den Mittelpunkt stellen und die Menschen, die von Armut betroffen sind, sehen. Und wir wünschen uns, dass Maßnahmen zur Überwindung von Armut einen deutlichen Einzug in den jetzt ja verhandelten Koalitionsvertrag nehmen werden. Also dass das wirklich als wichtiges Thema auch vorkommt in der Agenda einer neuen Bundesregierung.
Ist lange her, dass Deutschland Kolonialmacht war, zum Beispiel in Namibia, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Nach dem Ersten Weltkrieg mussten die deutschen Besatzer gehen, abgelöst wurden sie durch die südafrikanische Apartheidsregierung. Und die hatte wenig übrig für die Unterhaltungsmusik namibischer Künstlerinnen und Künstler. Die Musik wurde verboten. Stolen Moments, gestohlene Augenblicke, heißt ein multimediales Ausstellungsprojekt in den Stuttgarter Wagenhallen, das die namibische Musik aus den 1950er bis 1980er Jahren wieder hörbar und ihre Musiker sichtbar macht. Silke Arning.
Popmusik aus Namibia, die vor 50, 70 Jahren ganze Konzertsäle zum Beben brachte. Bands wie The Deadwood oder Otto Campari waren Kult. Doch auf einmal waren sie weg und mit ihnen ihre Musik. Es war ein purer Zufall, dass wir über einen Song gestolpert sind, erzählt die Mitbegründerin des Projekts Stolen Moments, Aino Mungo.
After hearing one song and wondering, who is playing? Why is this music not available or played anywhere on radio?
Nachdem wir diesen Song gehört hatten, haben wir uns gewundert, wer ist das überhaupt? Warum ist der Song nicht mehr zu haben? Warum wird er nicht mehr im Radio gespielt? Das ist jetzt 10 Jahre her. Die Suche nach dem Musiker und seiner Geschichte wurde zu einem eigenständigen Forschungsprojekt.
Plötzlich haben wir realisiert, dass es diese Riesenlücke von den 1950er Jahren bis 1989, bis zur Unabhängigkeit Namibias. Und niemand konnte viel zu dieser Musik sagen. Wir können viel über die traditionelle Musik vor dieser Zeit sagen. Wir können sogar über Propagandamusik während des namibischen Unabhängigkeitskampfes sprechen. Aber zu dieser Musik konnten wir nichts finden.
Aino Mungo steht vor einer Hörstation in der Ausstellung der Stuttgarter Wagenhallen. Etliche Bands und ihre erfolgreichen Titel sind hier über Kopfhörer abrufbar. Die mühselige und langjährige Recherche in Musik- und Zeitungsarchiven wurde durch öffentliche Aufrufe in Zeitungen und Radio ergänzt. Die Leute haben uns angerufen, Mails geschickt, über Facebook kontaktiert, um zu sagen:
Ja, my grandmother, she was a musician, or that is my grandfather with the saxophone on the photograph to the right.
Ja, meine Oma war eine Musikerin. Oder da, der Mann auf dem Foto rechts mit dem Saxophon, das ist unser Opa. Volle Tanzsäle, glückliche Besucher, strahlende Bands. Alte Fotografien vermitteln eine Ahnung von jener Zeit, als die Leute einfach unbeschwert ihre Musik genießen wollten. Doch oft dauerte es nicht lange, bis die Polizei vorfuhr, Konzerte abgebrochen, Clubs geschlossen wurden, sagt Aino Mungo.
Apartheid was the reason.
Die Apartheid ist schuld. Das Apartheid-Regime wollte die Musik kontrollieren, die Leute. Man durfte zwar Musik machen, aber wenn die Texte bestimmte Worte hatten, Freiheit oder steh auf und kämpfe für deine Rechte, dann gab es Probleme. Die Aufnahmen wurden zensiert und durch Kratzer beschädigt. Und wenn es Konzerte gab, auf denen Slogans gegen das Apartheid-Regime fielen, dann wurden diese gestoppt.
Viele Musiker fielen ins Bodenlose, wurden mittellos, andere suchten sich einen Job als Busfahrer. Die Leute haben geweint, haben davon erzählt, wie sie von der Polizei angegriffen wurden, erzählt Aino Mungo über ihre Gespräche mit ehemaligen Bandmitgliedern. Da ist viel Trauriges passiert.
Alles ist immer perfekt. Das Aussehen, das Drumherum, irgendwie das ganze Leben. Wer die sogenannten sozialen Medien nutzt, kann ganz leicht den Eindruck bekommen, dass bei anderen alles immer schöner, besonderer ist. Was machen Instagram, TikTok oder Snapchat mit unseren Kindern? Was machen sie mit unserer Wahrnehmung der Realität? Sandra Kolnick hat die Frage mal bei der mobilen Jugendarbeit in Stuttgart, Pliningen und Birkach gestellt.
Rafa legt großen Wert auf sein Outfit. Um sich neue Ideen zu holen, verbringt der 15-Jährige viel Zeit in den sozialen Medien, vor allem bei Instagram. 5 Stunden, sagt er, sind es am Tag.
Es gibt zum Beispiel die großen Stars wie Kim Kardashian. Da sieht man so neue Styles und so weiter. Da habe ich auch mal ein Outfit gesehen, das habe ich dann so ähnlich nachgemacht.
Wenn er sich durch die schönen Bilder klickt, geht das nicht spurlos an dem 10-Klässler vorbei.
Klar, manchmal denkt man so, ja okay, die hat eine schönere Nase oder der sieht besser aus oder klar hat er schönere Zähne oder irgendwie sowas. Dann fühlt man sich ab und zu mal nicht schlecht, aber ein bisschen, wieso sehe ich nicht so aus oder wieso habe ich sowas nicht? Und das ist nicht nur mit dem Aussehen, sondern auch so zum Beispiel jetzt was Klamotten oder angeht, diese ganzen Designerklamotten oder so.
Der Gedanke, warum habe ich sowas nicht? Warum sehe ich nicht so aus, kommt dabei den meisten unweigerlich. Die Sozialarbeiterin Laura Weinig versucht dann an dieser Stelle aufzufangen, indem sie den Kindern und Jugendlichen erklärt, wie solche scheinbar perfekten Fotos entstehen.
Ihr wisst, dass da Filter drauf sind, dass die Bilder bearbeitet sind. Und dann kann da auch eine Reflexion stattfinden. Klar macht es trotzdem was mit den Sehgewohnheiten, auch wenn man es weiß. Bei unseren Jüngeren ist es anders. Bei unseren Jüngeren kommt dann öfter das Gespräch. Weißt du, wie lange das gedauert hat, das Bild zu machen? Weißt du, was die für Filter benutzt hat, was die für sonstige Bildbearbeitungsprogramme genutzt hat? Und dann kommt tatsächlich oft, dass die davon ausgehen, das ist ein Selfie und das wird hochgeladen und ist perfekt. Und das versuchen wir aufzuweichen und zu sagen, hinter so einem Foto von so ganz großen Influencern, Influencerinnen wie Kim Kardashian, steckt oft sogar ein Management, steckt jemand, der sich um die Bilder kümmert, dass die eben perfekt aussehen.
Die Stuttgarter Sozialarbeiterin sieht schon die Gefahr des ständigen Vergleichs und dass die sozialen Medien so die Persönlichkeit verändern können. Aber weil es ohne längst nicht mehr geht, kommt es darauf an, einen bewussten Umgang damit zu erlernen. Gerade mit den jüngeren Nutzern spricht sie darüber, wie Instagram und Co. funktionieren.
Die sind da offen für und die nehmen da auch Sachen an. Und berichten mir dann auch, ich habe jetzt vielleicht statt 20 Selfies, habe ich mal nur 2 gemacht und habe mir 1 rausgesucht, das ich hochlade. Ich glaube, da kommt viel an, wenn man drüber spricht.
Aber auch Eltern, so die Erfahrung von Laura Weinig, muss bewusst sein, dass zum Beispiel unbedacht gepostete Kinderfotos für immer im Netz bleiben. Und der 15-jährige Rafa hat die Erfahrung gemacht, dass genau beobachtet wird, was er auf Instagram anschaut und er dann entsprechende Einladungen bekommt.
Ich interessiere mich für Mode, dann schicken die mir, ah ja, da gibt es gute Sale-Klamotten. Und er ist zum Beispiel jetzt meine Oma. Die hat auch Instagram und die nutzt halt auch das für Rezepte und so weiter. Und da wird angezeigt, auf dieser Website gibt es gute Rezepte und so weiter. Also wird quasi bei jedem das Tollste und Schönste versprochen. Wenn man da draufklickt, dann ist es halt irgend so ein Hacker oder was auch immer. Und das ist so das einzigste Komische, was mir passiert ist.
Instagram, TikTok und Facebook sind gefährlich. Jedenfalls für junge Frauen. Das andauernde Vergleichen mit anderen kann zu psychischen Problemen, zu Essstörungen und Depressionen führen. Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. So heißt das Buch von Sandra Wurster. Sie hilft Frauen, zu ihrem Körper zu stehen, auch wenn der nicht den üblichen Idealen entspricht. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ob sie heute schon Fotos auf Insta oder Facebook geteilt hat.
Ja, hallihallo. Gerade vor 5 Minuten habe ich ein Video geteilt, wo ich in Unterwäsche halbnackt meinen Speck schüttel. Genau.
Oh mein Gott, also da werden wir, glaube ich, keinen Link veröffentlichen. Wie haben Sie denn selbst gelernt, die Vorstellung loszuwerden, nicht gut genug zu sein, den eigenen Körper als gut zu empfinden? Was war für Sie der Auslöser?
Es gab sicherlich nicht nur einen Auslöser und ich glaube, dass dieser Weg auch nie wirklich endet, weil dieser Glaubenssatz, dieser limitierte negative Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ob körperlich oder eben innerlich, ist total egal. Die meisten Menschen leiden unter dem. Der hat seinen Ursprung ganz tief in der Kindheit meistens und das haben wir nicht geheilt. Und das darf Zeit brauchen und da müssen wir hinschauen. Ich glaube, wichtig war für mich oder ein großer Gamechanger in meinem Leben quasi, die Perspektive mal zu wechseln und zu sagen, hey, ist das überhaupt meine Wahrheit? Ist das überhaupt mein Anspruch an Schönheit, an Gesundheit, an Attraktivität? Und mich mit anderen Leuten auszutauschen, die genauso wie ich einfach mal die Perspektive gewechselt haben. Und das war ganz spannend, weil dann kam ich mir ein Stückchen näher.
Was machen Sie denn konkret mit Frauen, die zu Ihnen kommen und Kurse buchen? Also welche Übungen gibt es ganz konkret, dass Frauen dann eben lernen, auch ihre eigene Körperwahrnehmung vielleicht zu verändern?
Also es gibt nicht die eine konkrete Übung. Jede Person ist ganz individuell und man muss natürlich jede Person auch irgendwo anders abholen oder woanders ansetzen. Generell fange ich an, den Leuten den ersten Tipp mitzugeben, das ist auch ein guter Tipp für jeden selbst zu Hause, mal zu beobachten, wie man mit sich selbst spricht, denen das eigene Gedankenkarussell beobachten. Wie viele Gedanken sind tatsächlich am Tag gegen einen? Und dann kann man Step für Step beginnen zu sagen, okay, wie kann ich die Sprache zu mir selbst liebevoller gestalten? Denn unsere größte Problemzone sind unsere Gedanken. Da fängt alles letztendlich an. Und dann gibt es natürlich weitere Steps. Man kann Leute, die sehr stark in der Bewertung und in der eigenen Wertung zu sich selbst feststecken, zu sagen, stell dich doch mal vorm Spiegel und trainiere den Fokus andersrum. Also statt immer nur aufzuzählen, was du kacke an dir findest oder nicht magst, aufzuzählen Dinge, die du ganz in Ordnung findest. Ein großes Heilungstool, was ich immer gerne verwende in der Heilungsarbeit, ist oder in der Körperarbeit ist Dankbarkeit. Also zu verstehen, dass der Körper, was er da tagtäglich leistet, dass das ein Riesenwunder ist. Und ob die Frage überhaupt noch wichtig heutzutage ist, ob ich schön oder nicht schön bin. Ob unser Aussehen quasi nicht das Unwichtigste ist und das ganz Interessante an sich in uns beginnt.
Ich habe übrigens parallel zu Ihrer Internetseite Bauchfrauen.com mal Bauchmänner.com und Bauchmänner.de eingegeben als Adresse. Da kam übrigens nichts. Ich bin also ein bisschen neidisch. Was ist denn mit den Männern und den Jungs, die meinen, sie müssten wie Topmodels aussehen, total sportlich, durchtrainiert, in die Muckibude gehen und sich da die Seele aus dem Leib Gewichte stemmen? Was ist für die eigentlich drin?
Also tatsächlich ist leider die Zahl von magersüchtigen männlichen Anteilen natürlich auch extrem gestiegen. Und man sieht, dass dieser Schönheitstrend eben keinen Stopp hat und nicht nur bei den Frauen bleibt. Dennoch befürchte ich, auch aus privaten Gründen und aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, dass Frauen etwas mehr in der Summe an diesem Schönheitsdruck leiden. Tatsächlich ist es sehr interessant, Frauen haben oft einen großen Schmerz damit, Fläche einzunehmen, also einen großen Po zu haben, viel Busen zu haben, also irgendwie zu viel zu sein. Das ist ein sehr großes Thema bei Frauen. Bei Männern ist tatsächlich aber breit zu wirken, auch vielleicht ein bisschen mehr Kilos zu haben, nicht unbedingt negativ. Da geht es manchmal sogar in die andere Richtung. Also wenn man zu schmal, zu dünnlich mit einem kleinen Körper als Mann wirkt, dann wird unterstellt, dass man vielleicht nicht stark genug ist. Das ist sehr interessant zu beobachten. Dann gibt es verschiedene Statistiken, die durchgeführt wurden schon bei Kindern. Deswegen, der Schmerz ist, glaube ich, bei allen da. Und es ist jetzt wichtig, dass wir einfach aufklären, dass wir viel drüber reden und sagen, hey, der Körper ist unser Instrument, aber er muss nicht schön und er muss auch nicht hässlich sein. Das ist an sich total unwichtig.
Facebook und Instagram sind gefährlich. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass vor allem Mädchen riskieren, durch ihren Gebrauch der sogenannten sozialen Medien psychisch krank zu werden. Am Unternehmen Facebook selbst prallen solche Vorwürfe ab. Nach wie vor bietet es alle möglichen Filter an, um scheinbar spontane Schnappschüsse in Modelfotos zu verwandeln. Wie also umgehen mit Facebook und Co., wenn die Anbieter sich selbst nicht kümmern? Meine Kollegin Esther Saub hat dazu eine klare Meinung.
Mädchen, die mit ihrem Körper unzufrieden sind, geht es schlechter, wenn sie viel Zeit auf Instagram verbringen. Als ich diese Erkenntnis der Facebook-Forscher gelesen habe, dachte ich erstmal an die Generation meiner Töchter. Sie wird bombardiert mit Fotos von scheinbar perfekt aussehenden Gleichaltrigen. Keine Promis, ganz normale 16-Jährige. Als ich so alt war, gab es in der Schule 3 bis 5 beneidenswerte Schönheiten und irgendwann hatten die auch mal einen schlechten Tag. Solche Momente bildet Instagram aber nicht ab. Die müssen sich unsere Töchter dazu denken und das ist nicht einfach. Weiß ich, weil auch mir perfekte Momente auf Instagram begegnen. Eine Bekannte postet den von Christo verhüllten Arc de Triomphe in Paris und ich denke, Mist, das hast du verpasst. Andere posten ein kunstvoll arrangiertes Essen, eine Herbstlandschaft im Morgennebel und ich frage mich, was haben wir eigentlich am Wochenende gemacht? Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass ein positiver Blick auf die Welt gesund ist. Nur wenn ich abends drüber nachdenke, was gut gelaufen ist, passt das Ereignis selten in ein Insta-Foto. Also was machen? Raus aus den sozialen Medien? Dann sind natürlich auch Verbindungen mit alten Freunden weg und die vielen lustigen Posts, die es ja auch gibt. Also lieber ab und zu Fotos aus der unaufgeräumten Küche verbreiten. Oder von verregneten Sonntagen auf dem Sofa. Es gibt Accounts, die bewusst in diese Richtung gehen. Das ist ein Anfang. Wenn der Konzern nicht Selbstverantwortung übernimmt, müssen es halt die tun, die die Plattformen nutzen, damit die sozialen Medien ihren Namen irgendwann auch verdienen.
So der Standpunkt meiner Kollegin Esther Saub. Das ist ja einer meiner liebsten Sätze und in diesem Fall trifft er sogar zu. Das ist historisch. Zum ersten Mal in seiner 125-jährigen Geschichte hat der Deutsche Caritasverband eine Präsidentin. Diese Woche wurde Eva-Maria Welskop-Deffer an die Spitze des Sozialverbands gewählt. Immerhin der größte private Arbeitgeber mit rund 690.000 Mitarbeitenden. Vor der Sendung habe ich ihr gratuliert und sie gefragt, ob sie erstmal tief durchatmen musste nach der Wahl.
Oh, ich habe mich eigentlich gleich sofort gefreut.
Gibt's für Sie schon sowas wie eine erste Priorität oder einen ersten Akzent, wo Sie sagen, also da muss ich auf jeden Fall drauf gucken?
Ja, die erste Priorität ergibt sich im Augenblick einfach durch externe Faktoren. Es ist einerseits die Tatsache, dass meine Wahl so sehr parallel sich vollzieht zur Bildung der neuen Bundesregierung. Da muss ich natürlich jetzt ganz unbedingt meine Energien auch nach Berlin richten und zusammen mit den Kolleginnen im Berliner Büro alles daran setzen, im Gespräch mit den politisch Verantwortlichen für unsere Anliegen zu werben. Wir haben es am Donnerstag schon gemeinsam gesagt, Dr. Neher und ich, vergesst die Armen nicht, vergesst die nicht, die abgehängt sind, für die das Tempo dieser Zeit zu schnell ist. Da erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie sich zur Sozialstaatsbedürftigkeit unserer liberalen Gesellschaft bekennt und dass sie auch konkrete Maßnahmen und Gesetze sich vornimmt für diese Legislaturperiode, damit es den Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, in 4 Jahren besser geht als heute. Das ist der eine objektive Teil der Anforderungen, der einfach auf mich zukommt. Und das zweite ist intern. Mein Vorstandskollege für Finanzen wird im April nächsten Jahres den Verband verlassen. Auf der Bereichsleiterebene stehen in den nächsten 12 Monaten an 3 zentralen Stellen Wechsel bevor. Und insofern wird auch ein großes Augenmerk auf die personelle Neuaufstellung des Verbandes zu richten sein.
Welche Erfahrung haben Sie selbst mit der Caritas-Arbeit vor Ort gemacht? Oder werden Sie erstmal noch ins Praktikum gehen bei der Kleiderausgabe oder im Seniorenheim?
Also ich habe tatsächlich vor meinem Dienstantritt als Vorstand Sozial- und Fachpolitik habe ich eine 4-wöchige Phase des Onboarding gemacht. Ich bin mit einer ambulanten Altenpflege unterwegs gewesen. Ich habe einen Tag in einer Altenhilfeeinrichtung hospitiert. Ich war in der von Ihnen genannten Kleiderkammer und. Also das war sozusagen mein erstes Onboarding. Aus meiner früheren Lebensphase bringe ich aber tatsächlich auch schon Erfahrungen mit, die zumindest an der Grenze zum Caritasverband anzusiedeln sind. Ich habe 10 Jahre lang eine katholische öffentliche Bücherei geleitet in einem Stadtbezirk, wo wir sehr viele Kinder aus sozial schwachen Familien in der Bücherei mit unserem Jugendangebot unterstützt und ans Lesen und an die Bildung herangeführt haben. Und ich war 10 Jahre lang stellvertretende Leiterin des Hildegardis-Vereins. Es war früher ein Fachverband des Caritas-Verbandes und da haben wir ein Programm für Studierende mit Behinderung unter meiner Leitung entwickelt.
Die erste Präsidentin von manchen in der katholischen Kirche wird das fast schon als Schub für die Gleichberechtigung in der Kirche gefeiert, dass Sie jetzt eben diesen großen Verband leiten. Wie schätzen Sie das ein? Geht es mit der Gleichberechtigung in der katholischen Kirche voran?
Ja, es geht voran, das muss man schon sagen. Also wir haben jetzt eine Generalsekretärin der Bischofskonferenz, die in diesem Jahr gewählt wurde. Und wir haben nun ab November eine Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes. Das sind 2 ganz herausgehobene Führungspositionen in der katholischen Kirche, von denen sich vor 10 Jahren vermutlich niemand hätte vorstellen können, dass sie von einer Frau ausgefüllt werden. Das sind sehr, sehr, sehr wichtige Zeichen. Aber es sind natürlich auch Schwalben, die noch keinen Frühling machen und niemand kann sich auf diesen beiden wichtigen Entscheidungen ausruhen. Es wird darauf ankommen, dass wir den Dialogprozess im Rahmen des synodalen Weges ernsthaft fortführen, dass wir weiter nach Möglichkeiten suchen, wie wir es Frauen leichter machen können, in kirchliche Führungspositionen zu kommen. Und es bleibt natürlich das Thema Frauen in Weiheämtern auf der Tagesordnung, das durch eine Frau als Caritas-Präsidentin nicht schlicht als erledigt angesehen werden kann.
Die Bilder sind immer noch schlimm. Auch 3 Monate nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen läuft der Wiederaufbau nur schleppend. Ganz zu schweigen von finanziellen Hilfen, die gleich nach der Flut vollmundig versprochen wurden und die nur langsam bei den Betroffenen ankommen. Aber es kommen immer noch Tag für Tag Menschen, die helfen wollen. Auch Menschen, die selbst mal von fremder Hilfe profitiert haben und jetzt etwas zurückgeben wollen. Unsere Reporterin Martina Gonser hat eine Gruppe von Migranten aus Neuwied bei einer ihrer Hilfsaktionen im Ahrtal begleitet.
Eine Schubkarre nach der anderen, voll beladen mit Feuerholz, fahren Bilal, Iyad, Akshish und die anderen von der Straße in den Keller eines Hauses in Reimertshofen. Der kleine Ort an der Mittelaa ist von der Flut schwer getroffen worden. Viele der 40 Häuser wurden zerstört, andere sind derzeit noch unbewohnbar. Der Winter steht bevor und es gibt keine Heizungen. Da kommt so eine Holzspende gerade recht. Und die Helfer, die das abgeladene Holz an Ort und Stelle bringen, sowieso. Die syrischen Flüchtlinge helfen von Anfang an im Ahrtal. Sie tun es gerne und sehen es als eine gute Gelegenheit, der deutschen Bevölkerung etwas zurückzugeben, sagt Iyad.
Wir haben viel Unterstützung und Hilfe von Deutschland bekommen. Deswegen, das ist eine gute Gelegenheit für uns, um von her zu sagen, danke. Wir haben das immer mündlich gesagt, danke, danke, aber das reicht nicht. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, was konkret ist.
Heute sind die Syrer als Gruppe zusammen mit Thorsten Klein ins Ahrtal gekommen, als Mitglieder von IRENE, dem Internationalen Christlichen Friedensdienst. Sie alle engagieren sich in dem Projekt Starke Nachbarinnen Neuwied, um ein friedliches Zusammenleben zwischen Geflüchteten und Einheimischen zu fördern, sagt Thorsten Klein von IRENE.
Man sieht, wir sind eine Gesellschaft und jeder bringt sich ein. Und wer das bis jetzt noch nicht gesehen hat, soll hier ins Ahrtal kommen.
So sieht es auch Bilal. In seiner syrischen Heimat war er Lehrer. Er hat im Ahrtal Matsch geschippt und Schutt weggeräumt. Und er hat festgestellt, dass er und seine Freunde mit ihrem Engagement auch im übertragenen Sinne Steine aus dem Weg räumen.
Das war eine gute Gelegenheit, auch die Vorurteile abzubauen, weil wir mit den Menschen geredet haben und ein paar von ihnen haben noch nie mit ein paar Geflüchteten gesprochen. Die haben das Bild im Kopf, glaube ich, weggemacht.
Davon ist auch Klaus Wienhardt überzeugt. Er koordiniert als freiwilliger Katastrophenhelfer die Einsätze in Reimertshofen.
Was Integrationsfördernderes als die Hilfe hier gibt es kaum, weil auch die Sprachbarriere keine wirkliche Barriere ist. Man arbeitet zusammen, der Handgriff sitzt nach kurzer Zeit. Man verständigt sich mit Blicken, mit Gesten und das schweißt viel mehr zusammen als 2 Wochen Deutschkurs und dann irgendwo ein Integrationscafé.
Akshish hat einen Kuchen mitgebracht, den seine Frau gebacken hat. Auch die Frauen waren schon an anderer Stelle im Einsatz. Klaus Wienhardt freut sich über die Hilfsbereitschaft der Syrer. Und beim Abschied gibt es für Klaus noch ein bisschen Nachhilfe in Arabisch.
Wie sagt man, wenn man sich verabschiedet?
Dann können Sie einfach sagen, Ma Salama.
Ma'asalama.
Ma'asalama. Ja, dann sehen wir uns wieder.
Wir sehen uns bestimmt wieder, ja. Ganz bestimmt.
Ja.
Und das war SWR 1 Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss.